Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit dem ein oder anderen altbekannten Gesicht von Digatus Care ist nämlich der liebe Florian Owe, der ist dort Abteilungsleitung mit am Start, und die Sophia Riegold, sie ist dort Beraterin. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie man richtig baut. Vor allem im Hinblick auf die IT-Strategie einer Einrichtung, weil ihr habt es ja mitbekommen, ich hatte jetzt auch immer mal wieder einen Podcast, wo die Gäste gesagt haben, hey, wir haben jetzt im Jahr 2022, 2023, 2024 neue Einrichtungen eröffnet, die trotzdem nicht mehr den aktuellen technischen Standards entsprechen. Also das ging so gar nicht in meinen Kopf rein. Da dachte ich mir so, okay, wir müssen da was gegen tun. Glücklicherweise haben wir mit den Kollegen von Digatus Care, also mit Florian und Sophia, da die Experten mit an Bord. Deswegen freue ich mich, dass ihr beiden hier seid. Hallo.
Schön, dass wir wieder da sein dürfen. Ich freue mich sehr, Christoph.
Ja, Florian, bevor wir loslegen, vielleicht nochmal, ich meine, viele kennen euch sicherlich schon aus alten Podcast-Folgen, aber mal ein, zwei Worte zu euch, zu Digatus Care.
Sehr gerne, Christoph. Für alle, denen es vielleicht auffällt, es heißt jetzt Digatus Care, das heißt, wir haben uns nochmal auf die Branche fokussiert, weil wir ganz klar an dieser Stelle mitgeben möchten, dass wir die Digitalisierungs- und IT-Beratungs-Company sind, die der Sozialwirtschaft weiterhilft in diesen schwierigen und großen Themen wie IT und Digitalisierung, immer mit dem Dreiklang Menschen, Prozess und Technologie. Und dementsprechend sind wir mittlerweile auch eben in diesem Bauthema angekommen, weil auch die Technologie braucht baulich gewisse Voraussetzungen. Und das wird es heute gehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir das erzählen dürfen. Und vielleicht magst du noch kurz, Sophia, auch was zu dir sagen.
Genau. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Weil ich bin in der Beratung eben auch tätig bei Digatus Care, hauptsächlich vor allem, wenn es darum geht, Projektmanagement einzuführen, aber auch das ganze große Thema Telematik-Infrastruktur und allgemein Digitalisierungsprozesse, worum es heute auch so ein bisschen gehen soll. Denn wie du ja schon eingeleitet hast, Christoph, geht es heute so ein bisschen um die zukunftsfähige IT-Infrastruktur in der Pflege. Und ja, nicht nur, dass viele Neubauten aktuell tatsächlich, wenn sie neu saniert sind, gefühlt immer noch technisch genauso veraltet sind wie zuvor, sich aber auf der anderen Seite auch die meisten Einrichtungen fragen, ja, wie kann man sich denn das überhaupt leisten? Weil man sieht auf der einen Seite Einrichtungen, Kliniken, die total ja schon fast wie ein Hotel teilweise ausschauen. Also voll hell, transparent, scheint alles zu laufen. Und da fragt man sich, okay, wie ist das denn überhaupt auch zu leisten? Und die Antwort lautet im ersten Moment erstmal Digitalisierung, würde ich sagen. Aber die meisten verstehen unter Digitalisierung fälschlicherweise, dass man nur eine Technologie einführt, und das stimmt halt einfach so an der Stelle erstmal nicht. Also darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Was bewirkt sich hinter dem Wort Digitalisierung und wie kann man wirklich am Ende einen Mehrwert schaffen?
Ja, also ich sag mal so, für mich war das auch gar nicht so klar, dass das heute immer noch so ein Problem darstellt. Also ich dachte mittlerweile, es ist deutlich standardisierter, dass man da einen gewissen Bausatz sozusagen hat beim Bau einer neuen Einrichtung, und da gehört eben der Stein Digitalisierung, Infrastruktur mit dazu. Dem scheint nicht so zu sein. Das ist mir erstmalig aufgefallen oder letztmalig aufgefallen im Podcast mit der Mareike Lappwein von der Caritas Breisgau Hochschwarzwald. Die hatte da ja unter anderem über die Insolvenz gesprochen, hat aber auch mal angemerkt, dass jetzt eben neue Einrichtungen eröffnet wurden, die teilweise immer noch nicht über die Grundlagen verfügen für ein flächendeckendes WLAN, jetzt mal so als plattes Beispiel. Wie nehmt ihr das wahr? Also es scheint ja wirklich noch nicht so standardisiert zu sein in der ganzen Branche beim Neubau von so einer Einrichtung, wie man es vielleicht meinen würde.
Ja, wir nehmen es genau so wahr, ja, dass es an vielen Stellen immer noch das gibt. Man baut neu, man baut schön, also in Form von, es wird eine tolle Fliese, ein toller Bodenbelag. Irgendwie wird alles toll gemacht, aber um die Infrastruktur kümmert man sich zu spät oder gar nicht. Ja, oder immer noch, ich sage es mal, mit dem Standard, der halt vielleicht vor 20 Jahren der Standard war, aber halt vielleicht nicht für heute und schon gar nicht für in 10 oder 20 Jahren vorausgedacht, was wir da noch alles an Technologien bekommen werden. Und um genau dem zu, ja, entgegenzusetzen, dass man nicht den Aufputzkanal kurz nach der Öffnungsfeier wieder dann montiert, das ist so ein bisschen unser Ansatz halt zu sagen, ja, denkt doch bitte mal gewisse Technologien im Vorhinein mit, ja, damit man dann vielleicht an der richtigen Stelle auch, ich sage es mal, den richtigen Anschluss hat. Und ein bisschen bin ich dazu gekommen, indem dass ich einfach bei einem Bestandskunden vor zweieinhalb Jahren, bei dem wir IT- und Digitalisierungsprojekte machen, in zwei große Neubauten mit hineingekommen bin. Ja. wo die Geschäftsleitung damals erkannt hat und gesagt hat, puh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Fachplaner, also Architekten, Elektroprojektanten, so richtig wissen, was wir in der Pflege eigentlich morgen an manchen Stellen brauchen. Geh doch da mal mit dazu und versuch das mal ein bisschen, ich sage es mal, voranzutreiben. Und so beschäftige ich mich mittlerweile seit eben 2,5 Jahren bei denen. Und das hat bei denen allerdings den Punkt gehabt, dass die sich ganz, ganz frühzeitig auch selbst überlegt haben, dass wir innovative Gebäude haben wollen. Also die haben zum einen für sich beschlossen in einer Strategie, wir brauchen Digitalisierung, ja, um wettbewerbsfähig zu sein, um auch unser Personal zu entlasten. Und dann aber eben auch gesagt, wenn wir neu bauen, dann wollen wir gewisse innovative Ideen mit reinbringen. Ein Beispiel ist das Thema Ortung im beschützenden Bereich. Also die wollten eben nicht mehr diesen klassischen verschlossenen Bereich und haben gesagt, sie brauchen eben dafür Technologien, um das besser, um das anders zu machen. Das heißt, das musst du frühzeitig natürlich für dich überhaupt mal erkannt haben, um dann zu sagen, aha, ich brauche irgendwo vielleicht mehr Anschlüsse wie das, was ich in meinem Bestandshaus, das ich nebendran habe, das ich eigentlich irgendwann wegreißen will, am Ende hatte.
Wie ist denn das, wenn ihr jetzt in so, habt ihr dann den Einblick gehabt in diesen Planungsprozess von doch recht großen Einrichtungen? Was sind denn da, also klar, Ortung ist so ein Thema, was in Zukunft auf jeden Fall relevanter wird, aber was sind denn sonst jetzt Stand heute wirklich die Fehler, wo du sagst, die werden immer noch gemacht oder die Sachen, die nicht bedacht werden? Das, also würde ich jetzt auch mal mit Fehler gleichsetzen. Also, was sind so die weiß ich nicht, Top 3 Dinge, die immer noch nicht so irgendwie zum Standard geworden sind, obwohl sie es sein sollten?
Also wenn man mal wirklich ganz klassisch auf die infrastrukturellen Themen schaut, dann würde ich sagen, ist es immer noch tatsächlich das WLAN. Das ist natürlich der Dauerbrenner und ist das WLAN aber natürlich auch komplex. Ja? Das heißt, was ist ein flächendeckendes WLAN, ja? Und wie komme ich auf einen Plan? Also ich habe am Ende erstmal nur einen Gebäudeplan, an dem ich irgendwo Anschlüsse vorsehen muss, bevor ich in Anführungszeichen den Access Point dahin hängen kann und irgendwie ausprobieren kann, wie sich denn jetzt das Gebäude, meine Betonwand, meine Regipswand, mein Glas, mein Bad, mein was auch immer verhält. Das heißt, hier geht es darum, einmal grundlegend natürlich zu sagen, ich will es flächendeckend haben und das bedeutet wirklich in den letzten Winkel des Bewohnerzimmers, sonst habe ich später mit Sensorik irgendwann das Problem. Es reicht mir, also hilft mir nichts, wenn im letzten Winkel dann der Sensor nicht funktioniert, weil ich da kein WLAN habe. Und deswegen muss ich das virtuell planen. Das heißt, es gibt Software, in die kann ich Gebäudepläne einlesen mit Spezifikationen von Wänden, von Decken. Ja, und dann kann ich in Anführungszeichen verschiedene Access Points von verschiedenen Herstellern auswählen, kann die da reinplanen und dann sehe ich praktisch virtuell, wie halt die Ausleuchtung ist. Ja. Ist sie gut, ist sie nicht gut, ist sie ganz schlecht? Und dann kann ich halt diese Access Points entsprechend verschieben. Ich sage immer, das kostet am Ende auch nicht mehr Geld. Also das kostet vorne ein bisschen mehr Geld vielleicht in der Planung. Aber vielleicht habe ich sogar am Ende Glück und kann mit weniger Access Points den gleichen Effekt erzielen, nur weil ich sie halt besser positioniere, wie ich sage es mal Daumen mal Pi. Erster großer Fehler. Zweiter großer Fehler, dass ich natürlich nach wie vor keine oder ausreichend große Technikräume, EDV-Räume gestalte. Ja, also der EDV-Raum ist definitiv ein EDV-Raum, da gehört nichts anderes rein. Es ist kein Lagerplatz für irgendwas, weder für Verbrauchsmaterial noch für die Bettwäsche. Das ist also oftmals der nächste Fehler, dass es eigentlich zu wenig und zu kleine EDV-Räume gibt. Und ich habe das jetzt da live erlebt. Es wird ja um jeden Millimeter in so einem Bau geschoben. Also jede Wand, kann man die noch 10 Zentimeter hier rüber schieben und 10 Zentimeter da. Und wenn da niemand im Bauprojekt mit dabei ist, dann schieben alle anderen, die Pflege, die Hauswirtschaft, die schieben alle ihre Räume immer größer. Und der EDV-Raum ist am Ende so groß, dass ein Schrank reinpasst. Da kann aber keiner mehr irgendwas einbauen, irgendwas ausbauen, geschweige denn, dass man vielleicht in Zukunft einen zweiten Schrank bräuchte. Zweites Thema, ja, was oftmals ein Problem ist. Und das dritte Thema ist natürlich dann grundsätzlich, dass man nach wie vor in ein Zimmer heute vielleicht nur einen Datenanschluss reinplant und der ist an irgendeiner Stelle, die unmöglich ist. Das heißt also, ich brauche eigentlich mehrere Datenanschlüsse im Zimmer. Und entweder mache ich das mit einer Unterverteilung dann nochmal irgendwo im Zimmer, dass ich praktisch von den verschiedenen Punkten, einmal am Bett, einmal an der Sitzecke, einmal irgendwo an dem Regal, diese dann irgendwo zusammenführe und von dort dann in den Technikraum mit vielleicht nur 2 oder 3 Kabeln laufe. Ich brauche aber auf jeden Fall einfach deutlich mehr Kabel. Das würde ich mal so als die ersten 3 Punkte sehen, die da zumindest und an vielen anderen Stellen, wo ich das so mitkriege, einfach nach wie vor ja, nicht gut durchdacht sind und zu wenig Augenmerk bekommen.
Aber jetzt hast du ja auch schon letztendlich nur die baulichen Fehler angesprochen oder von der Infrastruktur. im Grunde, was eigentlich so ein, ja, was heißt Fehler ist oder was übergreifend eigentlich dasteht, ist, dass Digitalisierung nicht nur etwas mit Technologie zu tun hat oder mit der Infrastruktur. Wir reden immer von drei Säulen. Das heißt, dass Digitalisierung zum einen was mit den Prozessen zu tun hat. Also die sind auch vorher anzuschauen, bevor man überhaupt nachdenkt, welche Technologie möchte ich einführen. Also wie läuft aktuell, nehmen wir das Beispiel bei der Telematik-Infrastruktur. Also da werden sehr viele Mehrwerte versprochen, die auch vorhanden sind, aber nicht, wenn ich den gleichen schlechten Prozess dann eins zu eins digitalisiere. Also nur, weil ich etwas, was davor auf Papier abgelaufen ist, plötzlich per Mail verschicke, sehe ich den Mehrwert nicht, habe aber finanziell einen großen Aufwand und einen großen Aufwand für die Mitarbeiter. Das heißt, an erster Stelle immer erstmal zu sagen, okay, wenn wir digitalisieren, klar auf der einen Stelle, wie Robert gesagt hat, infrastrukturell, strukturell und baulich alles vorher mitzudenken, aber auch die Prozesse anzupassen und da wirklich auch nicht, also alle Abteilungen auch mitzunehmen, zu schauen, okay, von welcher Abteilung fließt die Information in die nächste, wie kann man übergreifend einen Prozess bilden, der effizienter gestaltet ist und an welcher Stelle brauchen wir überhaupt dann Technologie und Software. Also es wäre sozusagen die eine Säule von Digitalisierung, die nächste Säule wäre aber überhaupt die Menschen mitzunehmen. Also das vergessen die meisten, die dann letztendlich digitalisiert haben, eine neue Fachsoftware haben, Neues eingeführt haben und merken plötzlich, die Mitarbeiter können das gar nicht nutzen. Also da fehlt es einfach übergreifend vielleicht an Schulungen oder vorab überhaupt am Abbau von Unsicherheiten, also Stichwort Change Management, Veränderungsmanagement. Das heißt, wenn die Mitarbeiter am Ende es nicht nutzen wollen, dann wird auch keinen Mehrwert sehen. Also deswegen, Technologie ist wirklich nur eine Säule von dreien, damit überhaupt Digitalisierung funktioniert und am Ende diese ganzen Synergieeffekte, von denen alle immer sprechen und alle immer versprechen, die kommen nur dann zustande, wenn ich das ganzheitlich betrachte.
Ja, und ich vermute mal, Technologie ist auch noch die einfachste Säule von den dreien, die zu managen. Weil ich sag mal, da kann man ja wirklich einfach Standards etablieren. Und Florian, du hast ja gerade schon gesagt, also WLAN-Ausleuchtung vorher mal eine virtuelle Ausleuchtung quasi machen. Oder dass man einfach sagt, okay, der Server, EDV-Raum, der hat eine gewisse Mindestgröße. Oder man plant jetzt noch ein zweites oder drittes Datenleitung quasi zu den Zimmern. Das sind ja an sich keine Themen für Quantenphysik. Ja? Also das ist ja eigentlich was technisch Triviales. Und umso schlimmer, dass es heute immer noch nicht zu diesem Standard gehört. Aber wenn man jetzt mal weiter guckt, okay, wir sagen, wir haben jetzt die technischen Grundlagen geschaffen, wir haben auch uns das Thema Change Management und Prozesse mal genauer angeschaut. Wo kommen wir denn dann hin? Also wie sieht denn eine Einrichtung potenziell in ein paar Jahren aus und welche technologischen oder welche digitalen Lösungen wird man dort vorfinden, die wahrscheinlich zum Standard werden? Also habt ihr euch da auch mal Gedanken gemacht? Also wenn ich jetzt es schaffe, diese Infrastruktur meiner Einrichtung und in meiner Belegschaft, sage ich mal, zu schaffen, was ist mein Benefit daraus?
Also ich würde definitiv sagen, dass zukünftig die Prozesse alle so angepasst sind, dass ich keine Doppelarbeiten mehr habe. Also dass jemand, der beim Empfang irgendwelche Daten eincheckt, dass das dann nicht mehr ausgedrückt wird und der andere schreibt es dann wieder in ein System ein, sondern dass das einfach durchläuft, dass diese ganze Bürokratie abgebaut wird in der Pflege, weil klar, Dokumentation wird nicht wegfallen, aber die wird einfach automatisch nebenher laufen, weil man einfach vernetzter durch die Telematikinfrastruktur mit anderen Akteuren zusammenarbeitet, die Daten schon vorhanden sind, Medikationspläne automatisch schon vorhanden sind, aber dann auch so Themen wie, wenn eine Person stürzt oder bevor überhaupt eine Person stürzt, also Sturztechnologie, dass man hier vorab schon erkennen kann durch mithilfe von künstlicher Intelligenz, die einfach die Datenanalyse macht, die vorher erkennt, okay, von der Bewegungsanalyse, da könntet ihr bei dem Bewohner mal aufpassen, da könnte es demnächst Stürze geben. Also das gibt es schon alles, ist wie gesagt eben noch nicht Standard, dass man es überall eingebaut hat, aber in die Richtung wird es immer mehr gehen, dass diese ganzen Berichte und diese Analysen auch von Vitalparametern, ab wann gibt es da Alarmwerte, ab wann muss ich da nochmal genauer hinschauen, dass das nebenher mit passiert und sozusagen wirklich eine künstliche Intelligenz mit im Primärsystem einfach dann auch Vorschläge liefert und sagt an der Stelle, Achtung, pass hier mal auf, guck da mal genauer hin, dass man hier einfach entlastet wird, dass auch Dokumentation per Sprache automatisch gemacht wird, dass das dann nicht sozusagen erst nach der Schicht dann irgendwie noch eingetragen werden muss und dass das an der Stelle dann so viel ja, Ressourcen schafft, dass man einfach mehr Zeit fürs Menschliche hat und dass das Ganze wegkommt von, ich muss eigentlich nur noch dokumentieren und habe gar keine Zeit mehr für ein normales Gespräch mit dem Bewohner.
Das heißt aber, also Dinge, die heute noch aktiv gemacht werden müssen, also ich sag mal, wie gesagt, Vitalwerte aufnehmen oder ähnliches, Gewicht messen, das dann wiederum eintragen in irgendeine Software oder darauf reagieren, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand shortgefährdet ist, solche aktiven Prozesse werden in Zukunft oder können in Zukunft durch eine gut digitalisierte Einrichtung passiv werden, müssen nicht mehr quasi aktive Denkressourcen drauf verschwendet oder nicht nur Denkressourcen, sondern auch wirklich Hands-on-Ressourcen drauf verschwendet werden.
Genau. Du hast sozusagen am Ende verlierst du nicht die Expertise von der Pflegekraft. Also die wird auch bei einem Dienstplan, der mit KI erstellt wird, immer noch sagen müssen, ob der so passt oder nicht, weil die hat einfach dieses jahrelange Erfahrung, aber die Technologie kann dir diese ganzen Vorschläge geben, dass du eben nicht per Stecktafel auch einen Dienstplan erstellen musst, was einfach wirklich viel Zeit frisst, sondern am Ende du einfach die Expertise von der PDL hast, die sagt, ach ja, der Dienstplan passt, hier passe ich, mache ich noch kleinere Anpassungen. Aber da sprechen wir halt wirklich von Kosteneinsparungen von Stunden, wo man einfach sagt, das wird nebenbei mit automatisiert.
Ich würde gern, weil das gerne vergessen wird, wir reden immer in der Pflege rund um die Pflege, ja, was kann man erleichtern, aber jetzt gerade auch in dem hauswirtschaftlichen Kontext zum Beispiel ist ein großes Thema, zum Beispiel das Thema Transport- und Putzrobotik. Das ist zum Beispiel auch so ein klassisches Thema, das muss ich mir eigentlich vorher bewusst werden, wenn ich sowas in Zukunft einsetzen möchte, dann braucht halt, sage ich mal, so ein Putzroboter, wenn ich das möglichst automatisiert machen möchte, dann braucht er eigentlich einen Rückzugsort, wo er hinfährt, wo er sich lädt, wo er Frischwasser bekommt, wo er Abwasser los wird. So eine Tür sollte dann automatisch aufgehen, damit ich nicht am Ende immer irgendwie wieder einen Menschen brauche, der diesen Roboter dahin bringt. Und das sind also Themen, die auch in einen Neubau, und wir werden irgendwann dazu wahrscheinlich übergehen, dass die normalen Allgemeinflächen, der Gang, der wird von einem Roboter gewischt. Ja? Also weil der wischt Mammut. Genau, das hast du heute teilweise, aber wenn du eben heute das hast, dann steht der halt irgendwo blöd in der Ecke. Ja? Und wenn du es morgen eigentlich schön machen willst, dann hast du halt irgendwo das Putzkämmerchen, wo halt auch ein Platz ist, dass du einen Roboter da reinfahren kann, wo seine Dockingstation, sage ich mal, ist. Jeder kennt das von uns vielleicht von zu Hause, vom normalen Staubsaugerroboter. Nur wenn er wischt, braucht er halt Frischwasser und braucht halt auch Abwasser. Und das muss ich vorsehen, dann kann der da automatisch hinfahren, genauso wie mittlerweile so Transportroboter oder Wegeleitroboter in großen Häusern, wo ich viele Kilometer zurückzulegen habe, wo ich irgendwie dann von der Rezeption irgendjemand das ganze Haus schicke, der sich dreimal verläuft und vier Leute fragt. Gibt es mittlerweile Roboter, denen gibst du ein, wo er hinfahren soll und der Mensch geht dem einfach hinterher und nebenbei legst du ihm noch ein DHL-Paket on top. Das funktioniert alles, aber du musst halt auch da baulich gewisse Themen berücksichtigen. Du bist dann wieder beim flächendeckenden WLAN. Du brauchst eben Ladestationen und all diese Themen, die muss man eben bedenken. Das heißt, du musst vor großen Neubauten, vor großen Sanierungen, wenn du es nicht eh schon getan hast, solltest du dir halt irgendeine Digitalisierungsstrategie mal auf den Weg legen und sagen, welche Themen will ich digitalisieren, welche kann ich digitalisieren und was hat das für Auswirkungen zum Beispiel eben auch auf den Bau, um dann eben gewisse Themen auch zu standardisieren. Also es sollte jeder, weil du vorhin gesagt hast, EDV-Raum etc. ist alles kein Hexenwerk. Nee, ist es nicht. Du brauchst halt einfach nur ein sauberes Dokument, wie drin steht, wie deine Verkabelung aussieht, wie dein WLAN aussieht, wie dein EDV-Raum aussieht. Und das brauchst du eigentlich für all diese Themen. Dann ist es nämlich einfach, auch den Fachplanern das an die Hand zu geben. Und dann können die Fachplaner planen und du musst es nur überwachen. Da ein letztes noch von mir zu dem Thema. Und die IT sollte in solchen Neubauten explizit mit am Tisch sitzen, in so Planungsrunden, in so Bauherrenschuhfixen, weil ansonsten die IT, die maßgeblich für viele Dinge ist, am Ende kein Gehör hat und am Ende halt, ich sage es mal, was kriegt, was halt noch übrig geblieben ist, so vom Gefühl.
Ja. Aber das haben wir auch mitbekommen tatsächlich. Also wir haben ja ursprünglich mal als IT-Firma anfangen wollen in der Pflege und da hat man es immer gemerkt, okay, IT, das war zumindest damals noch so ein Nachgedanke. Da war im Prinzip der Elektriker schon durch und irgendwann kam man dann auf die IT zu und dachte sich so, ja, was macht man jetzt? Also wir brauchen ja noch WLAN und ein paar Displays an der Wand, wären auch schön und so. Und dann muss man halt mit dem arbeiten, was man hat und dann kommt halt was Suboptimales raus, weil eben die Access Points nicht mehr optimal platziert werden können, weil Datenleitungen und Stromleitungen teilweise sogar an den prädestinierten Orten dafür fehlen. Aber das heißt, wenn man sagen, okay, Checkliste, das haben wir alles, also Access Points sind gut platziert, wir haben genug Strom- und Datenleitungen in öffentlichen und, ich sag mal, privaten Räumen, also Bewohner- und Bewohnerinnenzimmern. Wir haben einen genügend großen EDV-Raum und auch mal einen kleinen Abstellraum für die Roboter, wo die sich erholen können von den Schrapazen des Alltags. So, da habe ich ja dann schon eine ganze Menge gekonnt. Was sind denn andere Dinge, die ihr noch in so einer Pflegeeinrichtung der Zukunft seht?
Also es werden sich auf jeden Fall, wird sich in der Ausbildung was ändern. Also das beginnt ja jetzt schon und teilweise auch in Förderprojekten schon, dass man sagt, wie kann man denn die digitalen Kompetenzen in der Pflegeschule schon mal vertiefen und ausbauen. Denn das wird definitiv notwendig sein. Und ich sage, natürlich muss jetzt keine Pflegekraft irgendwie tiefes Programmierwissen haben, aber es wird trotzdem immer mehr mit Software zu tun haben. Und deswegen baut man jetzt schon in den Pflegeschulen vertieft das in den Modulen mit ein, weil auch hier kann, also das gibt es auch schon, dass man mit VR-Brillen arbeitet in der Pflegeausbildung. Das heißt, dass man hier gewisse Szenarien durchspielt. Beispielsweise, es geschieht irgendwie ein Notfall, was muss ich tun, wie muss ich gleichzeitig mit dem Arzt reden, was ist dann zu tun, wenn gleich im Moment irgendwie ein anderer Bewohner kommt, also mit diesen Stresssituationen, die man durchaus in der virtuellen Welt mit einer VR-Brille erlernen und üben kann. Das gibt es auch schon, solche Szenarien, die man üben kann. Natürlich werden gewisse, also natürlich kann man jetzt nicht alles virtuell verlagern und vieles muss trotzdem vor Ort gelernt werden, aber so diese, wie gehe ich mit Stress um oder einfach auch mal so ein Schnuppern in diese Situation, das gibt es aktuell in dem Bereich Pflege schon. Und das wird immer mehr auch in den Pflegeschulen kommen oder aber auch, wenn man sagt, man kann dann schon irgendwie als Pflegeschüler, sagen wir mal, im ambulanten Dienst mit rausgeschickt werden und hat dann wie so eine Augmented Reality Brille auf, wo sozusagen einfach eine PDL im Hintergrund, die aber nicht vor Ort ist, weil ich glaube, das Thema Fachpersonalmangel wird weiterhin erstmal bestehen bleiben. Das heißt, sie kann nicht überall vor Ort sein und dabei sein, dass man hier sich darüber zuschalten kann, wenn dort irgendwie vielleicht eine kritische Wunde ist oder irgendeine Situation, mit der man als Auszubildender im ersten Moment vielleicht jetzt nicht umgehen kann. Das heißt, in dem Moment werden sich auch da Technologien immer mehr zu finden sein, also sogar in der Ausbildung.
Ich würde vielleicht mal nochmal das Thema auf die Verwaltung da lenken, in Bezug auf Träger, die natürlich mehrere Häuser haben, wo es natürlich viele Austauschrunden gibt, würde ich mal sagen, ist mittlerweile Pflicht, dass ich irgendwie einen vernünftigen Videokonferenzraum habe, in den ich reingehen kann und ich sage jetzt mal schnell zwischen Hausleitung, zwischen PDL, zwischen HBL, die sagen mal ihre vermutlich mindestens wöchentlich oder zweiwöchentlich ihre Showfixes hat, oder haben, dass die sich einfach schnell, aber eben auch gut austauschen können. Also auch da sollte man halt in einem Neubau klar berücksichtigen, mache ich da irgendwie eine Zweidisplay-Lösung, sodass ich einen Inhalt gut sehen kann, aber eben auch die Teilnehmer des Meetings gut sehen kann, sodass ich das gut ausstatte, bezogen auf Mikrofonie und eben auch Video. Das spart, ich sag mal, Zeit und spart natürlich auch Geld, ja, bevor jetzt die Leute immer da quer durch die Republik oder je nachdem in irgendeinem Bundesland hin und her reisen, je nachdem, wie groß halt solche Träger sind. Das würde ich sagen, ist für mich in einer Sanierung Standard noch, ja, dass man da was gut ausstattet. Teilweise gibt es da mittlerweile auch echt gute Lösungen, wo ich Räume auch multifunktional nutzen kann, also weil ja oft so ein Besprechungsraum in einem Seniorenheim nicht am Ende nur ein Besprechungsraum ist, sondern vielleicht hin und wieder auch noch der Rückzugsort für den Pfarrer, für die Predigt, aber vielleicht auch noch ein Sitzkreis und in der Früh ist noch Yoga. Das heißt, ich muss da umbestuhlen, ich muss die Tische umbauen und da gibt es mittlerweile auch ganz gute Lösungen, wo man, ich sage mal, auf einem Tisch nichts mehr fest hat, sondern mit schnurlosen Mikrofonen und solchen Themen, der Rest ist an der Wand. Also sicherlich auch nochmal ein Thema. Und dann auch natürlich in Richtung Bewohner-Entertainment haben wir es genannt. Also dass ich halt auch, ich sag mal, den Filmeabend und sowas in, ich sag mal, einem gewissen Niveau anbieten kann, ja, mit einem guten Beamer oder mit einem großen, wirklichen Fernseher, mit einer guten Akustik, was jetzt, sag ich mal, auch Musik angeht, in der Cafeteria, wenn ich da sitze, dass ich irgendwie einen Hintergrundmusik habe. Das, was ich halt vielleicht auch gewohnt bin, wenn ich halt kurz davor noch sonst täglich in meinem Café saß, wo auch irgendwie was nett Hintergrund lief. Und das ist dann natürlich ein bisschen anders wie, ich sag mal, irgendein alter Kassettenradio, der irgendwo in der Ecke steht und entweder dem, der nah dran steht, das Ohr wegfliegt oder dem, der weit weg sitzt, sagt, ich glaube, ich höre da was, ist das Musik? Und solche Dinge kann man, wenn man die vornherein mit betrachtet, tatsächlich ganz innovativ mittlerweile gestalten und Musik wird sich vermutlich auch in den Häusern hin zu, ich sage es mal, Spotify Premium entwickeln, also sprich einer Lösung, die halt über eine App kommt. Und eben nicht mehr der alte Kassettenrekorder auf Dauer oder die CD, weil die wird halt perspektivisch aussterben. Gibt es heute noch? Die Frage ist, ob es in 10 Jahren noch gibt. Und wenn ich heute baue für 30 bis 40 Jahre, dann sollte ich mir da halt Gedanken machen. Und auch das kann ich gut vorbereiten.
Ja, da sprichst du einen ganz guten Punkt an, weil ich glaube, in Zukunft wird ja nicht nur erwartet, dass Technologie und Digitalisierung mehr Transparenz, auch mehr Sicherheit bringt durch solche Lösungen wie zum Beispiel, oder ich sag mal, nicht nur mehr Sicherheit und Effizienz durch Lösungen wie einen Roboter oder durch Sensorik entsprechend oder auch durch Geofencing und Ortung, sondern auch mehr Komfort durchaus. Ne? Ich glaube, das Thema Komfort, das wurde vielleicht in der Vergangenheit jetzt gar nicht so sehr bedacht, wenn man ans klassische stationäre Pflegeheim denkt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, weil eben auch gewisse Ansprüche von Bewohnerinnen und Bewohnern da wachsen werden.
Weil es vor allem ja auch die Bewohner nachweislich auch länger gesund hält und fit hält, wenn es irgendwie eine Atmosphäre ist, wo man sich wohlfühlt und wo es sich eher anfühlt wie zu Hause und nicht, ja, oft wie irgendwie, okay, ganz klinisch ist es jetzt auch nicht in den Pflegeeinrichtungen, aber ich glaube schon, dass es definitiv durch Technologie möglich sein wird, dass es eben hier mehr Komfort gibt. Plus aber auch, also nicht nur für die Bewohner an sich, sondern dass auch die Angehörigen wieder mit mehr teilnehmen können, weil nicht alle Angehörigen wohnen ja direkt vor Ort. Das heißt, für dieses ganz schwer, dann oft irgendwie viel mitzubekommen. Und da werden auch diese Displays, die halt immer mehr auch mit eingeplant werden müssen beim Bau, auch genutzt werden, sei es in diese schwarzen Blätter, die man sozusagen jetzt immer händisch auch austauschen muss, die Informationen, dass man das digitaler macht und damit es nicht nur einfacher ist für das Personal vor Ort, sondern natürlich auch, dass man Informationen teilen kann für Personen, die gar nicht vor Ort sind, wie eben Angehörige. Und dadurch das Ganze auch leichter machen kann, auch leichter dann einplanen kann, wann wer zum Friseur geht oder Menüplanungen, dass da einfach auch mehr Personen eingebunden werden können.
Da hat ja der Christoph praktisch ein perfektes Produkt. Ja. Das ist dann die Werbung für dein Produkt, den Care Day, ja, den man als Display hinhängen kann, mit dem wir auch gerade da beim Träger beschäftigt sind, weil auch da eben ein Wunsch war, diese ganzen vielen schwarzen Blätter und Papieraushänge und was es so alles gibt, praktisch wegzubringen und das eben auf Displaylösungen zu bringen, um erstens, ich sag mal, das alles ein bisschen smarter zu machen im Platzbedarf, aber eben auch innovativer und natürlich auch ein Stück weit nachhaltiger, weil wenn ich da jeden Tag oder jede Woche x-mal einen Menüplan irgendwo ausdrucke in Hochfarbe und Hochglanz und irgendwo hin tue, den noch verteile, das ist vermutlich jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig dementsprechend. Und was mittlerweile auch vielleicht noch ganz einfach lösbar ist, wenn ich eine gewisse Technologie eben als Basis habe, ist auch sogenannte Streaming-Dienste selber zu machen. Also sprich, für die Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ja, dass ich denen praktisch ein Sommerfest, eine Veranstaltung in der Cafeteria, irgendwas von draußen über eine relativ einfache Streaming-Kamera, wie wir sie oft kennen, die, sagen wir, irgendwo aufgestellt wird, wenn ich in Instagram oder irgendwo so ein Live-Video mache, das kann ich ins Netzwerk einstreamen und wenn ich ein bisschen was an meiner Satellitenanlage entsprechend umbaue, kann ich das auch zum Bewohner ins Bewohnerzimmer bringen oder in die Wohngruppe. Da testen wir auch gerade beim Kunden ein Thema und das kommt mega gut an, entlastet auch wiederum die Pflegekräfte, weil die Pflegekräfte natürlich sonst immer das Thema haben, wen fahre ich denn jetzt runter, ja, wenn du nicht mehr so mobil bist, dass du selbstständig und dann ist das halt immer, ich sag mal, ein Riesenaufwand, dass alle Pfleger sich manche Bewohnenden schnappen und dann irgendwie in den Garten fahren, von denen, die jetzt im Demenzbereich, im verschlossenen Bereich sind, mal ganz zu sprechen, die kommen da gar nicht hin, ja, weil der Aufwand ist nicht leistbar. Und das heißt, auch da kann man natürlich heute mit den Technologien, die es gibt, mit relativ wenig, relativ viel erreichen im Zuspruch aller für solche Veranstaltungen eben auch. Oder ein Gottesdienst, ja. Also bei uns, der Kunde hat sogar teilweise Kirchen mit im Gebäude da hat man jetzt mittlerweile eben überlegt, ob man einen Gottesdienst zum Beispiel pro Woche einfach als Livestream macht, sodass einfach alle wissen, ich kann um 10 mich am Donnerstag in den Gottesdienst bei Pfarrer Meier einschalten und das sind natürlich schon Möglichkeiten, die gab es vor 15 Jahren eigentlich noch nicht.
Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, warum auch manchmal die IT hinten raus in diesen ganzen Bauprozess nicht involviert wird und dann noch die letzten paar Krümel aberntet, ist auch, dass es bis heute nicht so richtig budgetiert wird. Also es ist halt nochmal irgendwie jetzt ein Kostenfaktor mehr, der mit in diese Planung mit reinkommt, um den man sich vielleicht so drum rumschlängeln will, wo man dann sagt, ach, das wird schon und hier mal irgendwann später können wir ja noch nachrüsten, wenn Geld dann vielleicht doch da ist. Wie seht denn ihr das? Also macht denn, wenn ich jetzt meine Einrichtung digital fit machen möchte, sorgt das nicht für erheblichen finanziellen Mehraufwand auch, den die Einrichtung, die den Träger vielleicht gar nicht stemmen können oder wollen?
Ja, je nachdem, was ich mache, wird es natürlich schon ein bisschen zu Mehrkosten führen. Die Frage ist, ob es wirkliche Mehrkosten sind oder ob die Mehrkosten nur früher anfallen im Vergleich zu, ich mache es halt in 5 Jahren und dann mache ich es mit dem Aufputzkanal, dann kostet es mehr und ist hässlicher. Das heißt also, wenn ich natürlich definitiv den Plan habe, gewisse Services in Zukunft zu liefern, dann ist definitiv die Erstinstallation die billigere, ja, weil ich habe da eine große Ausschreibung. Dann ist da der Preis auf jeden Fall ein anderer. Und wenn der Elektriker, der eh eben schon da ist und Kabel zieht, die mitzieht, ist es auf jeden Fall günstiger, wie wenn später der Elektriker auf Zuruf mit irgendeinem Kleinauftrag macht. Und ich habe natürlich an manchen Stellen, wie gesagt, bei dem WLAN würde ich sagen, wenn ich vorher eine vernünftige virtuelle Messung mache, glaube ich nicht immer, dass mehr Access Points rauskommen, sondern dass teilweise sogar vielleicht weniger Access Points rauskommen. Die sind halt nur besser positioniert. Das heißt, ich kriege vielleicht sogar mit weniger mehr. Also das heißt, das muss man sich halt ganz genau anschauen. Und ansonsten ist es immer natürlich die gleiche Frage, immer wieder dieses Thema Refinanzierung. Gibt tatsächlich, und das ist natürlich jetzt bundeslandabhängig, ich weiß, in Bayern gibt es dieses Fördersonar-Projekt, Pflegesonar, wo auch tatsächlich vieles gefördert wird, wo teilweise auch so Technologien mitgefördert werden. Bayern ist jetzt gerade eine Highcare-Agenda entstanden mit, heißt irgendwie 100% WLAN, also auch da wird es nochmal irgendwie Geld vom Staat geben. Aber ich glaube, man muss sich bei vielen anderen Dingen wirklich anschauen, wenn ich jetzt sowas für Roboter vorbereite, ob mich am Ende nicht das Thema Putzen mit einem Roboter kombiniert mit nur noch Reinigungskräften in Zukunft vielleicht nicht sogar weniger Geld kostet und der Rückzugsort in Anführungszeichen zwar da ist, aber ja, vorher habe ich auch ich habe ja auch Umkleiden dann für die Reinigungskräfte, vielleicht kann ich mir 3 Umkleiden sparen, weil ich halt am Ende nicht mehr 10 Reinigungskräfte, sondern nur noch 5 habe. Also das muss man, glaube ich, ganz genau sich anschauen. Ich würde nicht pauschal sagen, es kostet immer gleich Unmengen mehr. Bei manchen Sachen ist es, glaube ich, einfach nur eine gute Konzeption, die man frühzeitig macht, langfristig gesehen günstiger, wie sie dann ad hoc später nachzujustieren oder nachzuinstallieren.
Das gleiche Thema auch beim Dienstplan. Also wenn du sagst, aktuell, wenn es einmal im Monat einen halben Tag oder Tag geplant werden muss, zusammen mit den ganzen Wünschen, Änderungen, dann kommen die Schichten nicht so zustande, wie sie geplant sind. Also das mit künstlicher Intelligenz oder einfach mit Automatisierung zu vervollständigen, wo man einfach Daten hat von, wie läuft es innerhalb von einem Jahr, wo muss ich sowieso Zusatzschichten einplanen, welche Person fällt meistens vielleicht Mittwoch in der Schicht aus, vielleicht weil privat da was dahinter steckt. Also das kann man gar nicht als Mensch ja alles im Kopf haben, aber das kann sehr wohl ein Programm automatisiert mit darstellen und da kann man sich schon durchrechnen, wie viel das einfach einspart, weil man Zeit dafür verwenden muss und zusätzlich auch weniger jetzt irgendwie mit so Springer-Konzepten arbeiten muss, wo einfach dann nochmal erhöhte Kosten anfallen. Also ich denke, auch hier ist es wieder, wie am Anfang gesagt, ganzheitliche Betrachtung notwendig. Also kannst du es halt nicht einfach hinstellen und sagen, okay, es kostet mich jetzt initial so mehr Geld. Natürlich kostet dich das initial mehr Geld, aber langfristig, wenn du auch hier die Prozesskosten mit betrachtest oder auch die zufriedeneren Mitarbeiter, wenn dann wirklich Mehrwerte vorhanden sind, weil sie es richtig nutzen, dann würde ich sagen, lohnt sich das in jedem Fall.
Okay. Damit sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge. Jetzt immer der Finanzierungshammer zum Schluss. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche brandheißen Tipps, wenn ich jetzt gerade als Träger vor meinen Grundrissen sitze und gerade schon die nächste Einrichtung plane? Ich meine, gerade wird sowieso nicht so viel gebaut. Hat man jetzt in der letzten Folge mit Pflegemarkt.com ja auch schon behandelt. Aber wenn dem so ist, gibt außer genügend Access Points, genügend Daten und Stromkabel, entsprechende Räumlichkeiten für die Technik und für die Roboter zum Rückzugsort. Weitere Punkte, die ich jetzt kurzerhand unbedingt beachten sollte?
Ich glaube tatsächlich, sich einfach nur einen Plan zu machen, wo ich in der Digitalisierung hin will, weil daraus leitet sich für den Bau vieles ab. Die IT wie generell frühzeitig mitzunehmen, zu involvieren, damit die zumindest mal mitdenken können. Ja, und beim Bau gibt es einfach gewisse Themen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Also das heißt, in so einem Org-Chart eines großen Bauprojektes gehört irgendwo ein IT-Vertreter von Minute 1 an rein. Und zwar mit der Planung, also bis da der erste Stein fällt, dauert ja lang oder der erste gräbt. Ja, da gehen ja ein paar Jahre vorher ins Land. Das heißt, ganz, ganz vorne in der Konzeption eben auch, man kann es, also der Kunde, wo ich da bin, die haben ein sogenanntes Nutzerbedarfsprogramm, ja, und in so einem Nutzerbedarfsprogramm, das glaube ich sind 300 Seiten bei denen, da gehören halt so Anforderungen der IT auch möglichst rein. Also das halt alles möglichst zu standardisieren und zu schreiben und dann sind wir wieder beim gleichen. Ein Träger mit 3 Häusern ist die Frage, ob der Aufwand lohnt. Ein Träger mit 10, 20, 30 Häusern da lohnt der Aufwand. Ja? Also einmal den Aufwand zu spendieren und die Standards eben zu setzen mit einem Nutzerbedarfsprogramm, wo genau beschrieben ist, was will ich bauen, eben sowohl baulich als auch technisch, das damit reinzuschreiben sauber und das praktisch als Basis den Architekten und den Fachplanern später in die Hand zu geben. Ich glaube, dann kommt man schon mal gut voran.
Schön. Dankeschön, ihr beiden. Sophia, Florian, schön, dass ihr uns hier den Input geben konntet. Danke für eure Zeit und ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder.
Das tun wir. Danke dir.
Bis bald. Ciao.